Meine Damen und Herren, Herr Präsident Fröhlich, Herr Kirsch, das Hausherr, freue mich, dass viele Parlamentskollegen da sind, Herr Bosbach, Herr Volkmann, Herr Kessel und andere, Herr Schwanige, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Handwerks. Ja, meine Damen und Herren, wir leben aber in einer Zeit, wo Dinge sich nachhaltig ändern, neue Herausforderungen stellen. Und wir haben es in Deutschland geschafft, und da ist Ihre Finanzfamilie, so will ich es mal nennen, wir sehen es ja an der Tafel hin, entscheidend mit beteiligt, als das erste der westlichen Industrieländer aus der Krise herauszukommen. Andere bewundern uns. Die Briten, die uns immer kritisch beäugen, schrieben noch vor anderthalb Jahren vom Krankenmann des Europas, sind wir gemeint. Sie schreiben jetzt, ich lasse das überall plakatieren vom Wirtschaftsministerium, vom neuen deutschen Wirtschaftswunder. Sind wir auch. Wir haben es hinbekommen, aber warum? Weil eine Struktur bei uns ist und weil wir Menschen haben, die mit Fleiß, Ideenreichtum sich neu aufgestellt haben. Und der Aufschwung ist quasi nach einem Bilderbuch verlaufen, über den Export, Herr Hinsken, freue mich auch sehr, Mitkämpfer für Mittelstand, über den Export ausgelöst. Der Export hat den internen Kreislauf gestärkt, Einkommen geschaffen, es wurde investiert, wir haben zweistellige Zuwachsraten bei den Ausrüstungsinvestitionen. Die Arbeitnehmer haben keine Angst mehr gehabt vor Kurzarbeit oder vor Verlust des Arbeitsplatzes. Es gab seit vielen Jahren eine Erhöhung der Nettolöhne. Wenn die Einzelhändler schon sagen, dass Weihnachtsgeschäft sehr gut war, dann muss es wirklich sehr gut gewesen sein, weil Händler, eher mein Fall war selbst Einzelhändler, ich kenne das gut, eher sehr vorsichtig in der Bewertung sind. Also wenn die schon sagen, es war sehr gut, dann war es hervorragend. Und dieses Klima hat dann umgeschlagen. Wir haben am Anfang auch Kritik gehabt, unserer französischen Freundin und Nachbarn, Frau Lagarde, sonst sehr geschätzte Mitstreiterin, und Ernst Burgbacher, mein Mitkämpfer, Mittelstandsbeauftragter, der den Vorzug hat, weil er mit einer Französin verheiratet ist, jedes Wort perfekt in Französisch zu verstehen. Ich kriege nur so 90% mit, aber 110%, auch die Nuancen, seine Stärke dabei, haben uns ja ein bisschen neidvoll kritisiert. Die Deutschen sollen mehr zu Hause konsumieren und weniger exportieren. Das ist völlig weg. Warum? Weil inzwischen auch unsere Nachbarn gemerkt haben, dass etwa die Hälfte unserer Exportumsätze an Aufträgen an die Nachbarländer geht, an Kooperationen, an Zulieferungen. Deutschland ist die Lokomotive, die Europa aus der Krise ausgezogen hat und wieder nach vorn gebracht hat. Und oft stehen die großen Namen im Vordergrund. Mercedes, Volkswagen, Audi, BMW. Viele wissen gar nicht, dass die nur eine Fertigungstiefe um die 20% haben. Das heißt, wie die Juristen sagen, Umkehrschluss, 80% kommen von anderen, von hochspezialisierten Zulieferern, Mittelständlern, oft in ihrer Nische, sogenannte Hidden Champions, Technologieführer in der Welt. Und weshalb sind wir so erfolgreich? Weil wir, Lothar Späth hätte gesagt, ein Cluster, man kann es auch mit Netzwerk umschreiben, haben großer, bekannter Namen, hochspezialisierter Mittelständler, Universitäten, Fachhochschule, Forschungseinrichtungen in Rufnähe. Und das Zusammenwirken dieser verschiedenen Faktoren macht unsere Stärke aus. Und die Renner sind nicht Billigautos, sondern die Premiumprodukte. Mercedes S-Klasse, 700er BMW, Audi A8 sind ausverkauft, wo sie 7 Tage in der Woche um die Uhr produziert werden, zum Teil Lieferfristen 8-9 Monate, je nachdem, welches Modell man gerade will. Ähnlicher Maschinenbau. Deshalb sind wir gut beraten und strategisch vor Augen zu halten, was unsere Stärke ausmacht. Und das ist der mittelständische, gewerbliche, industrielle Sektor. Und für ihn müssen wir die Weichen stellen. Er ist in einer Wertschöpfung mit verbundenen Dienstleistungen. Heute geht es ohne IT, Informationstechnik, Kommunikationstechnik nicht. Etwa ein Drittel der Wertschöpfung des Kuchens, den wir uns gemeinsam erarbeiten. Und genau darauf müssen wir weiter zielen. Die Franzosen haben weniger als die Hälfte von dem, was wir haben. Die Briten weniger als ein Drittel. Wir sind gut beraten gewesen, das hochzuhalten. Manchmal galt es als ein bisschen altbacken. Aber die Briten, die sehr stark nur Finanzsektor betrieben haben, manchmal auch mit Entwicklungen, die Genossenschaftsbanken nicht kennen, die manche mit Casino-Effekte umschreiben, haben eben dazu geführt, dass Krisen stärker reinschlagen und dass man das, was man brauchte aus der Realwirtschaft, so nicht mehr hatte. Und das hat uns nach oben gezogen. Es wird über vieles diskutiert. Wie können wir das fortsetzen? Wir werden in Kürze die Fortschreibung unserer Jahresprojektion haben. Letzten Jahr hatten wir 1,8% gesagt, das waren dann 3,6. Die noch aktuelle ist 2,3%. Das heißt nicht, dass wir 4,6% schaffen, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es doch deutlich mehr wird als die projektierten 2,3%. Das wird die Entwicklung, wir sind noch präzise am Rechnen dabei, ja dabei zeigen. Und was sind die Faktoren, damit dieser Trend weitergeht? Einmal hat sich unsere Arbeitsmarktsituation, Gott sei Dank, völlig geändert. Wir sind quasi auf der Schnellstraße der Vollbeschäftigung. Wir kommen von 5 Millionen Arbeitslosen, liegen unter 3 Millionen Arbeitslosen. Wir hatten im Nationalausbildungspakt, Herr Schwanecke kennt das, die Aufgabe, dass wir Ausbildungsplätze finden, damit junge Menschen nach der Schule nicht auf der Straße stehen, nicht das Empfinden der Perspektivlosigkeit haben. Die Gesellschaft gibt ihnen keine Chance. Es hat sich insofern geändert, wir suchen jetzt Auszubildende, damit wir den sich klar abzeichnenden Fachkräftemangel bei uns begegnen können. Es gibt im Süden der Republik überwiegend ganze Bezirke, die haben die 1 und 2 vom Komma bei der Arbeitslosenquote. Das ist Vollbeschäftigung. Teil haben wir Vollbeschäftigung. Die Lieferfristen sind Ausdruck der Vollbeschäftigung, die dort schon da ist, bis hin zur Überbeschäftigung. Ja, die Reserven müssen wir heben. Wir haben noch einige Reserven. 7% in Deutschland schaffen keinerlei Schulabschluss. 20% haben keine Ausbildungsfähigkeit, der sie mit Aussicht auf Erfolg einen Lehren- und Ausbildungsweg beschreiten können. Hier müssen wir ansetzen. Wir haben deshalb, Handwerk sind ja alle mit vertreten, im Nationalen Ausbildungspakt die Kultusministerkonferenz integriert, und deren Zusage ist, die Abbrecherquote mindestens zu halbieren. Wir müssen die 20%, die nicht die Voraussetzung haben, oft mit Migrationshintergrund und mangelhafte Deutschkenntnisse. Da brauchen wir Sprachtests. Förderunterricht. Wer nicht Deutsch sprechen, verstehen kann, nicht Deutsch lesen und schreiben kann, hat nicht die Chance, mit dabei zu sein, auf dem erfolgreichen Weg in Deutschland. Das darf man ja aussprechen und daran muss man noch ansetzen. Wir müssen Frauen für gewerblich-technische Berufe stärker interessieren, ein Umdenken bei den Personalchefs haben. Wie war es in der Vergangenheit, wenn denn Abbaumaßnahmen leider notwendig waren, waren die 55 und älter als Erste dran. War meines Erachtens immer falsch. Das sind besonders erfahrene Arbeitskräfte, sind zuverlässige Arbeitskräfte. Wir werden ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zukünftig bitten müssen, freiwillig länger mit dabei zu sein, weil wir sie brauchen, damit wir den hohen Wachstumspfad, den wir wieder erreicht haben, schaffen können. Und trotzdem sage ich, das soll man ehrlich aussprechen, wird das alles nicht genügen. Heute fehlen schon aktuell 36.000 Ingenieure in Deutschland, 70.000 IT-Fachfrauen und Fachmänner. Und das ist ja oft komplementär. Wenn ich den Ingenieur nicht habe, kann ich die Entwicklung nicht betreiben, kann ich die Arbeitsplätze nicht schaffen. Wenn ich die Programmierin nicht habe für die Maschine, denken Sie an eine NC-gesteuerte Maschine, Ähnliches, kann ich die 3 Arbeitsplätze an der Maschine nicht schaffen. Wir werden ein Stück Zuwanderung in Qualität in Deutschland brauchen. Und es ist das legitime Recht Deutschlands, zu entscheiden, wen wir einladen, zu uns zu kommen, und wen wir nicht einladen, zu uns zu kommen. Und das hoffe ich, dass es jenseits von ideologischen Grabenkämpfen einen guten Dialog in Deutschland verträgt. Denn bis wir warten, dass der letzte Schulabbrecher Diplom-Ingenieur ist, ist zu spät. Das müssen wir frühzeitig mit anpacken. Daneben sind Innovationsprozesse zu fördern. Wir müssen immer technologisch einen Schritt weiter sein als die anderen, damit wir durch die Wertschöpfung ausgleichen, was wir als Kostenstrukturen, sei es bei der Lohnstruktur, sei es bei den Kosten, die wir im Hinblick auf soziale Sicherheit, Umweltbelange haben, kompensieren können. Aber daneben und das ist bei Ihnen ja im Vordergrund, brauchen wir auch eine gute Begleitung, insbesondere der Mittelständler, in die Zukunft hinein. Und der Banker ist ja mehr als der Finanzberater und der Finanzpartner. Er ist auch Berater, Unterstützer. Eigentlich ist er so ein Stück Beichtvater auch für wirtschaftliche Probleme, dass man einen Partner hat, der es mit anpackt. Ich weiß, wird ja vieles diskutiert. Wir hatten ja bei Lehman Brothers die Diskussion, too big to fail. Die sind Konkurs gegangen. Ob man es nochmal so machen würde in Amerika, ist eine andere Frage. Aber die Debatte haben wir ja. Wir haben bei uns den Finanzschirm aufgespannt. Ich finde es erfreulich, dass die Commerzbank heute erklärt, dass sie 13 Milliarden zurückzahlt und damit fast dem Steuerzahler sein Geld wieder zurückgibt. Ein bisschen ist da noch offen. Sie waren davon nicht betroffen. Zu Ihnen würde ich sagen, Sie haben eine andere Philosophie. Sie sind regional verwurzelt, sind eng verbunden mit mittelständischen Strukturen. Da könnte man eigentlich sagen, too smart to fail. Sie sind zu dicht dabei, um aus dem Markt herausgekegelt zu werden. Und diese Pluralität, die wir in Deutschland haben, ist ein Stück der Stabilität. Und gerade in der Krise waren wir ja sehr dankbar, dass man den Genossenschaftssektor hatte. Ich darf die Sparkassen nicht völlig weglassen, aber sie können auch dazu. Ich weiß das. Das hat ein Stück der Stabilität zusätzlich mit hineingepackt, weil es ja auch andere gab, die eigentlich viel mehr im Investment, Banking und anderen Geschäften orientiert waren und sich anders strukturiert haben. Wir müssen in Deutschland das Finanzwesen so intakt halten, dass es unseren Mittelstand im Aufschwung begleitet, das, was möglich ist, auch möglich macht und nicht an den Restriktionen der Finanzierung scheitert. Wir haben keine Kreditklemme in Deutschland. Die Sorge war eine Zeit lang da. Ich hatte auch damals einen Kreditmediator mit auf den Weg gebracht, was aber positive Effekte hatte, weil viele intern, auch in ihren Organisationen, dann zusätzliche Anlaufstellen für Problemfälle geschaffen haben, dass keiner durch den Rost durchrutscht, sondern immer noch eine Auffangstellung dabei ist, um dies damit zu ermöglichen. Wir haben einige Dinge schon gemacht, Banksektor. Es muss die Bankenaufsicht, die auch in Deutschland manche kleine Volksbank oder Sparkasse wochenlang drangsaliert hat bei den Prüfungen, bei den großen Fällen oft nichts gemerkt hat, effektiver anders organisieren. Die Amerikaner machen das auch. Die SEC wird aufgelöst, beim Federal Reserve System konzentriert. Wir wollen sie auch mit der Bundesbank stärker zusammenführen, um es effektiver zu machen. Wir haben eine europäische Ebene mit eingezogen. Wir haben einige Geschäfte wie ungedeckte Leerverkäufe verboten. Auch hier muss das eine geordnete Struktur haben, gerade beim Finanzwesen, damit das Vertrauen zurückkehrt. Wir brauchen in manchen Sektoren internationale Kooperation, denn wenn wir isoliert vorgehen, dann findet das Bankgeschäft in London statt oder in New York, woanders in der Welt. Deshalb wäre der Rahmen der G20, G8 richtig, damit man es koordiniert. Aber im Lande ist es wichtig, dass wir das, was möglich ist, in Kontrolle, in Vertrauensbildung anpacken. Es ist sicherlich auch der Grundgedanke von Basel III richtig, dass man die Eigenkapitalunterlegung verstärkt, um damit Stabilität stärker hineinzubringen. Man muss genau das Tempo bedenken. Man muss auch den Banken, den Betroffenen die Chance geben, es zu erwirtschaften, damit sie auch die entsprechende Kapitalausstattung haben. Dies unterlegen, macht man es zu schnell, dann gefährden wir die Finanzierung des Aufschwungs, des Mittelstands, im Weg richtig, aber im Tempo überschaubar. Und ich verteidige auch, wir haben das als Opposition mitgetragen damals, dass man in der Notsituation einen Schirm ausgebreitet hat. Beim Deutschlandfonds für die Realwirtschaft habe ich Ende letzten Jahres geschlossen, Rückkehr zur Normalität. Aber auch in der Finanzwelt muss er wieder geschlossen werden. Wir müssen wieder Chance auf Gewinn und Haftung für Fehlentscheidungen zusammenführen. Das ist der Normalfall in der sozialen Marktwirtschaft. Und deshalb ist es wichtig, dass der Staat sich auch wieder zurücknimmt und nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung durch hohe Ausstattung einiger zulasten anderer, die im Wettbewerb stehen, betreibt. Denn es ist eine Verzerrung, wenn ich erhebliche Mittel vom Steuerzahler bekomme und sie auch über gewisse Zeit nicht verzinse. Das ist schon eine Verzerrung. Da kann man manche Konditionen dann anders machen, wenn man den gleichen Vorteil hätte. Deshalb zurück. Und das ist, was Fröhlich hier angesprochen hat, woran mir es hier liegt. Man muss wegkommen von den vielen Stützkorsetten. Es war für mich ja ein schwieriger Fall als Rheinland-Pfälzer, als Mainzer in der Causa Opel. Erwartungshorizont kam von der vorigen Regierung von einem Unterstützungsrahmen von 5 Milliarden. Und als ich vor der Entscheidung stand und während des Verfahrens durfte ich ja kaum was sagen. Kenn das, war ich schon mal 12 Jahre Landesminister, Bürgermeister in Mainz. Das ist der erste Verfahrensfehler, wenn sich im laufenden Verfahren wertend als quasi Letztverantwortliche eines Verfahrens öffentlich äußern. Juristen unter Ihnen kennen das. Aber als es soweit war, war für mich die Entscheidung klar. Wenn ein Unternehmen 16 Milliarden flüssige Mittel hat und anschließend einen Börsengang ja gemacht hat von 27 Milliarden Dollar in den USA, den größten der Geschichte, dann kann man schlecht am Unternehmen, das im Wettbewerb steht, mit anderen, die es geschafft haben. Und auch Betriebsräte haben mich angesprochen. Sie sagen, wir haben auf Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld verzichtet. Wir haben 2 Stunden mehr gearbeitet, ohne Entlohnung, damit wir es schaffen. Jetzt gehen Sie hin, den anderen, die es anders gemacht haben, gibt der Steuerzahler eine massive Finanzhilfe. Deshalb konnte die Entscheidung nur so sein. Ich wusste wirklich nicht, dass eine Woche später General Motors europaweit alle Förderanträge zurückzieht. So, das war meine Grundsatzüberzeugung. Genauso wie bei Karstadt. Meine Damen und Herren, wo kommen wir hin? Wenn der Staat die Mietverträge zwischen Warenhauskonzernen und Immobilienbesitzer aushandelt. Natürlich war der Gedanke dabei, das nicht nur auszuhandeln, sondern was draufzulegen, damit es attraktiver wird. Was sage ich denn einem Ihrer Kunden, einem Mittelständler, kleinen Einzelhändler? Mein Vater hat bis 86 Jahre ein kleines Einzelhandelsgeschäft mit 6, 8 Beschäftigten geführt. Dem hat nie einer geholfen. Wenn der falsch eingekauft hatte, wir hatten Textilien, Norweger Pullover, keiner wollte sie haben, musste gucken, wie er mit klarkam. Konnte auch nicht woanders hingehen, die Hand aufhalten und sagt, war eine Fehlentscheidung, jetzt müssen die anders bezahlen. Das kann nur in Ausnahmesituationen sein. Wir wussten, Bankensektor muss man stabilisieren. So hat es im letzten Jahrhundert angefangen, was die Darmstädter Nationalbank, die kollabierte und das Bankensystem runtergerissen hat, zur Weltwirtschaftskrise hinführend mit politischen Folgen, und denen wir heute noch ein Stück leiden. Deshalb muss man der Situation helfen. Aber wenn die Sonne wieder scheint, macht man den Regenschirm zu und bewegt sich in der frischen Luft, weil es den Kopf und den Geist stärkt und fortgeht. Und diese Prinzipien müssen wir durchsetzen, meine Damen und Herren, auch bei aktuellen Ereignissen. Müssen wir immer noch verdumpft mit einbeziehen? Ja, ich sage das auch offen, wir wollen der Energiepolitik alle schneller zu regenerativen Energien. Aber wir wollen sichere, klimafreundliche Energie, aber sie soll auch noch bezahlbar sein. Deshalb muss man mit Maß, Überlegung, Anpassungsprozesse, die notwendig sind, ich will auch dorthin, umsetzen und machen. Deshalb mein Appell in dem Artikel, den Sie zitiert haben, der war also nicht nur indoors, auch outdoors und nach draußen gemeint, dass wir auch in schwierigen Situationen mit Balance nach Prinzipien vorgehen. Es gibt ja immer wieder überraschende Situationen in der Politik, in der Wirtschaft, im Finanzwesen. Das wird sich auch nicht abschaffen lassen. Entscheidend ist, dass man einen Kompass hat, eine Magnetnadel hat, damit man Orientierungspunkte hat und damit umgehen kann. Und nicht den Glauben hat, wir könnten alles perfekt steuern. Wir haben immer Wirtschaften, wem sage ich das, Banker, Mittelständler wissen das, mit Risiko. Das können wir und wollen wir gar nicht abschaffen, aber wir wollen diejenigen ermuntern. Und da ist Mittelstand für mich eine Geisteshaltung, die in der Regel ja mit ihrem Geld dafür gerade stehen. Das ist ein Unterschied, ob man Großkonzerne hat mit Managern, die heute Gummistiefel, morgen Autos, übermorgen was anderes verkaufen, oder jemand hat, der mit seinem Eigentum für seine Entscheidung einsteht. Und wir müssen diese Komponente Mittelstand, Personengesellschaften, weil es eine andere Qualität hat, in diesem Lande faire Chancen geben, in der Finanzierung, aber von den Rahmenbedingungen des Staates. Und wenn wir Ihnen empfehlen, verdienen Sie gut, ist das gut gemeint, wir nehmen Ihnen anschließend wieder genug ab, das ist schon eine ehrliche Aussage. Aber alles, was man irgendwo ausgibt, muss zunächst erarbeitet, erwirtschaftet werden. So herum ist es. Damit sind wir gut gefahren. Wir sollten auch in schwierigen Situationen Grundkompass beibehalten. Deutschland war immer erfolgreicher und immer stärker, weil es die Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft, Wettbewerb, Marktwirtschaft, dezentrale Organisationen mit dabei und Ordnungsprinzipien als Kompass beibehalten hat. Und da wünschen wir uns gegenseitig die Kraft, dass wir das beibehalten, uns darin bestärken und uns nicht kirre machen lassen. Klarheit ist in schwieriger Zeit mehr denn notwendig. Wenn ein Schiff in schwerer See ist, muss wenigstens die Führungscrew auf der Kommandobrücke einen klaren Kurs beibehalten. Wenn wir uns von den Wellen treiben lassen, werden wir nicht im Hafen landen. Hier sind lauter Kämpfer für Freiheit, Mittelstand und Fortschritt. Deshalb ist heute Abend erfreulich ein angenehmes Auftanken von Kraft und den Rest des Ablaufes durchzustehen. Vielen Dank.